Herzlich willkommen zurück im Equidemia Podcast. Mein Name ist Selina Skogan. Ich bin die Gründerin von Equidemia. Und Equidemia steht für evidenzbasiertes Pferdetraining mit viel Empathie, aber eben auch Verstand. Bei uns bist du richtig, wenn du nicht nur wissen willst, wie etwas aussehen soll, sondern auch, warum es funktioniert oder eben auch nicht funktioniert. In den letzten Wochen haben wir uns hier im Podcast, sehr zur Überraschung von vielen Hörern, wie ich mitbekommen habe, etwas ausführlicher mit dem Thema Emotionen beschäftigt. Und letzte Woche hatten wir das Thema kognitive Dissonanz. Bei der kognitiven Dissonanz, da geht es darum, wie wir Reiter und Reiterinnen manchmal an unseren Überzeugungen festhalten, auch wenn die Fakten längst dagegen sprechen und warum das eigentlich normal ist, dass wir das tun. Heute steigen wir an dieser Stelle wieder ein und ich möchte mit euch gemeinsam mal an dem Beispiel, was wir uns letzte Woche anschauen, ja, nicht durften, sondern mussten, ein kleines bisschen tiefer einsteigen, auch ein kleines bisschen tiefer in die Evidenz einsteigen und mal schauen, was wir daraus lernen können, wenn wir uns wünschen, es mit unseren eigenen Pferden schöner zu machen. Ich wünsche dir viel Spaß bei der Folge heute und freue mich auf euer Feedback. Tja, was können wir aus dem Fall Christian Kuckuck in der letzten Woche lernen? Ich sage das schon mal ganz vorab und direkt. Ich kann das gar und überhaupt nicht leiden, wenn wir uns eine Person rauspicken und darauf einschlagen. Das macht so eine ganz hässliche Gruppendynamik. Und trotzdem müssen wir uns in solchen Fällen mal anschauen, was da passiert. Und was ich unseren Trainern immer rate, wenn wir zum Beispiel in der Masterclass sind, sage ich immer, lass uns bitte versuchen, nicht zu bewerten. Und auch wenn wir uns Pferde anschauen, nicht direkt zu bewerten, dass dieses Pferd so oder so ist, sondern lass uns erstmal versuchen, tja, so neutral, wie es uns möglich ist. Manchmal ist es in dem einen oder anderen Fall halt nicht so neutral möglich. Aber so neutral, wie es uns möglich ist, beobachten und Informationen sammeln. Und ich wünsche mir, dass wir das auch tun können, wenn Menschen oder prominente Persönlichkeiten betroffen sind, dass wir also nicht sofort bewerten und sagen, du bist schuld und du bist doof und du bist ein Tierquäler, sondern dass wir uns mal angucken, was ist denn da eigentlich los gewesen und was erzählt uns das auch über das System und über die Umwelt und was können wir daraus lernen? Also ich meine, dass wir das Kacke finden, wenn jemand auf blanken Schlaufzügel sein Pferd reitet. Ich glaube, darüber brauchen wir nicht diskutieren. Das steht eigentlich jenseits jeglicher Diskussionsgrundlage. Wer das nicht Kacke findet, ist im falschen Podcast gelandet. Also wir finden das alle gemeinsam Kacke. Und jetzt stelle ich trotzdem mal ganz provokant die Frage, was können wir daraus lernen? Wir könnten ja auch fragen, und das war sicherlich eine der wichtigsten Fragen, die ich mir gestellt habe, war, warum überrascht mich das eigentlich noch? Wir sehen ja immer wieder sehr viele tierschutzrelevante Situationen, sowohl auf Turnieren, aber auch in anderen Kontexten, in Trainingskontexten. Was jetzt in dem Fall interessant ist, ist, dass einerseits ein Pferd eine deutliche Ganganomalie gezeigt hat beim Vorgeben des Zügels und dass wir einen Reiter mit einer sehr interessanten Reittechnik gesehen haben. Ich würde es mal liebevoll die Liegestuhltechnik nennen. Wenn man da irgendwie so 5 Meter hinter dem Schwerpunkt des Pferdes zurücksetzt, ich habe mich gefragt, ob er selber Rückenschmerzen hat oder ob er verzweifelt versucht hat zu versammeln. Aber es ist egal, darum geht es hier eigentlich gar nicht, sondern es geht darum, dass eine Methode, die so ganz offensichtlich tierschutzwidrig ist, nämlich das Pferd auf reinem Schlaufzügel zu trennen, auf Trense, immerhin auf Trense, nicht auf Kandare, immerhin auf Trense, zu zäumen und auf den Abreiteplatz zu bringen und da dann zu arbeiten. Die Frage 1, die ich mir gestellt habe, ist, warum wundert es mich noch? Die Frage 2 war, wie kommt man auf die Idee, war der besoffen? Hat der irgendwie in der Nacht so viel gefeiert? Eine Kollegin von mir hat irgendwo auf Facebook gepostet, auch die Idee fand ich ganz gut. Ob der Groom im Dunkeln das Equipment vertauscht hat oder so, finde ich auch eine schöne Idee. Und Die andere Frage, die ich mir dazu stelle, sind, was sind denn das für Stellungnahmen, die dann in der Woche danach kommen? Und die würde ich mir eigentlich heute ganz gerne mal mit euch zusammen angucken. Denn die eine Stellungnahme des Verbands, die wir dazu gehört haben, aber auch von relativ prominenten Namen der Szene, auch der Barockreitszene, ist, dass Korrekturreiten ja immer mal wieder notwendig ist, aber im Abreitering nichts zu suchen hat. Ja. Aha. Das ist ja jetzt irgendwie interessant, ne? Wir könnten das ja auch mal umdrehen. Wir könnten ja auch mal sagen, wenn Korrekturreiten im Ring nichts zu suchen hat, heißt das im Umkehrschluss, hinter verschlossenen Türen ist das offenbar völlig normal und auch okay. Das ist dann der Punkt, an dem ich sage, das Problem ist ja jetzt hier gar nicht, was da im Ring passiert, sondern das Problem ist das ganze System und was da total verharmlost wird. Ich nehme dich mal einmal ganz kurz mit in meine Gedankenreise. Stell dir jetzt mal vor, jemand schlägt sein Pferd massiv. Würden wir dann sagen, ist das Korrekturreiten oder würden wir sagen, das ist Gewalt? Wann benutzen wir denn das Wort Korrekturreiten überhaupt? Das ist ja auch mal, eine ganz schöne Gedankenreise. Die Frage, wann nutzen wir das Wort Korrekturreiten überhaupt? Und was soll es bedeuten? Erstmal klingt es schön, klingt total fachkompetent, ist aber auch ein Deckmantel. Korrekturreiten sagen wir ja oft, wenn wir mit sehr deutlicher Hilfengebung oder auch etwas zu viel Zügelkontakt ein Pferd in Anführungsstrichen korrigieren. Die Frage ist dann auch, was korrigieren wir denn da? Das Wort Korrekturreiten, nicht nur wie es in der Szene gebraucht wird, sondern das Wort an sich bedeutet ja ein Reiten korrigieren. Das bedeutet also auch, das Reiten muss vorher schlecht gewesen sein. Wann rechtfertigen wir also Korrekturreiten? Naja, immer dann, wenn wir eigentlich deutlich zu massiv aufs Pferd einwirken. Korrekturreiten wäre jetzt aus meiner Perspektive auch, wenn wir zum Beispiel ein Pferd hätten, das, was wäre so ein klassisches Beispiel, das sehr lange mit tierquälerischen Methoden, wie das, was wir da jetzt im Ring gesehen haben, ne, können das Kind ja auch mal bei Namen nennen, gearbeitet wird, vielleicht sehr lange auch in der Rollkur zum Beispiel geritten wird. Und dann bekomme ich das Pferd hinterher ins Training oder in den Beritt. Und dann wäre meine Idee von Korrekturreiten, dieses Pferd braucht extra viel Liebe. Es braucht noch mehr Liebe und Empathie und Zeit und lange Zügel und Vertrauen zum Reiter, um eben genau dieses Vertrauen nicht nur zur Hand, wir reden ja immer über die Hand, aber das Vertrauen zum Menschen vor allem auch wieder aufzubauen. Wenn wir über Korrekturreiten reden, dann setzt das ja auch voraus, es gibt etwas, was es zu korrigieren gibt. Und ich glaube ganz selten, wir haben da auch im Podcast schon öfters drüber gesprochen und ich höre das ja auch immer wieder von Kollegen. Das ist eine Diskussion, die ich immer mal wieder mit verschiedenen kompetenten oder weniger kompetenten Menschen führe. Es gibt zwei Sichtweisen auf das Pferd. Die eine Sichtweise ist, das Pferd ist ein inkompetentes Wesen. Und es braucht uns Menschen, um seine Gangarten zu separieren oder das Gangbild zu verbessern. Und jeder, der das glaubt, der kann gerne aus Bildungszwecken hierbleiben im Podcast. Aber ansonsten kann es jetzt der Moment, an dem du gehen kannst. Denn alles, was wir aus der Ganganalyse und aus der Physiologie wissen, auch aus den Neurowissenschaften, das stimmt nicht. In meiner Perspektive sehe ich auf das Pferd als ein total kompetentes Wesen, dass das eine oder andere, genauso wie unser Körper, das eine oder andere kompensatorische Muster vielleicht braucht, denkt, sucht, ausführt, um eben so effizient wie möglich und so kompetent wie möglich, kompetent in seinem eigenen Körper vor allem auch, durchs Leben zu kommen. Und wenn jetzt noch ein Reiter oben drauf kommt und sagen wir mal, na, da geht es jetzt gar nicht um den Aspekt von, wir sind absolut gerade und absolut perfekt, sondern Und das Pferd versucht erstmal, so wie es sich bewegen kann, so wie es gewachsen ist, irgendwie mit den äußeren Einflüssen zurechtzukommen. Und jetzt kommt es immer auf die äußeren Einflüsse drauf an. Was wollen wir mit dem Pferd machen? Gehen wir nur am langen Zügel ausreiten, dann ist es relativ egal. Wollen wir es in der Bahn ausbilden oder wollen wir auch in der Bahn reiten, dann dürfen wir ein bisschen mehr nach Balance gucken, weniger nach perfekt, aber gerne nach Balance, nach Leichtigkeit, nach miteinander sein, nach miteinander kommunizieren. Und kommt da jetzt noch ein unperfekter Reiter obendrauf, dann macht das natürlich Sinn, wenn wir die eine oder andere Balanceübung, Koordinationsübung, Schulungsübung für gegenseitiges Hinhören, Awareness, Kommunikation, Sprache aufbauen, das Aufbauen einer Sprache, miteinander exerzieren, möchte ich jetzt gar nicht sagen, sondern miteinander die Zeit miteinander verbringen vielleicht, diese Dinge miteinander einfach auch machen, damit die Kommunikation immer schöner und immer fließender wird. Bedeutet das aber jetzt, dass wir jedes Verhalten des Pferdes sofort als korrekturwürdig, also alles, was aus unserem persönlichen Blickwinkel nicht perfekt ist, je nachdem, ne, es kommt ja jetzt auch immer darauf an, welcher Religion du folgst, das heißt also, welcher Reitweise du folgst, was ist denn schon perfekt und was ist denn nicht perfekt, dass uns das die Berechtigung gibt, diese Position, die das Pferd einnimmt, auf jeden Fall als korrekturbedürftig, dieses Verhalten als korrekturbedürftig einzustufen. Ich finde, das ist was, über das wir einfach mal nachdenken können und was wir uns ganz ehrlich auch mal anschauen dürfen, wo fängt denn Korrekturreiten für dich, für mich, für uns alle überhaupt an? Und rechtfertigt eine Korrektur den Einsatz tierschutzwidriger Methoden? Ich finde jetzt eher nicht. So, aber das ist meine Meinung. Muss ja nicht deine sein, aber es ist meine Meinung. Ich finde ja auch immer, auch ein bisschen Missbrauch ist scheiße. Und das unter dem Hinweis von Korrekturreiten zu verstecken, das finde ich ganz schön doll. Für mich ist das Anwenden verbotener Methoden überhaupt keine Korrektur. Für mich ist das ein Verstoß gegen den Tierschutz. Für mich ist das Missbrauch. Punkt. Und ich finde das immer ganz interessant, auch wenn wir auf diese völlig verschiedenen Realitäten stoßen. Keiner meiner Schüler würde auf die Idee kommen, wenn da ein Pferd taktunrein in der Bahn ist, zu sagen, es müsste jetzt Korrektur reiten und deswegen mal ein bisschen deutlicher hinfassen. Was soll denn der Scheiß? Was ist denn da eigentlich verkehrt gelaufen? Das Pferd. Da sind wir wieder bei unseren Emotionen, über die wir in den letzten Wochen hier gesprochen haben. Das Pferd, das spürt ganz insgesamt keinen Unterschied zwischen, ich wollte es ja nur korrigieren, es war ja zu seinem Besten oder es war ein Missverständnis oder ich musste mal kurz oder gerne auch. Das gehört zur Ausbildung. Ein Pferd spürt Druck und Schmerz und Überforderung. Und genau das bringt uns zu einem blinden Fleck, den wir sowohl im Sport als auch meiner Meinung nach in der Freizeitreiterei gleichermaßen haben. Wir nennen Dinge Korrektur oder wir arbeiten uns auch an Dingen ab, da kommen wir später nochmal zu, die pferdephysiologisch betrachtet schlicht nicht haltbar sind. Und ich glaube, auch das hat was mit dem Problem im System zu tun. Ich habe das viel mit Bekannten, mit Freunden, mit Kollegen diskutiert. Ich glaube, ein ganz großer Fehler im System ist das mangelnde physiologische Wissen. Die mangelnde Verknüpfung mit dem, wo es wissenschaftliche Evidenz zu gibt, aber eben auch, was die Pferdephysiologie uns lehrt. Und ja, da ist viel passiert in den letzten 15, 20 Jahren. Und ja, das ist nicht für jeden offensichtlich. Das ist total in Ordnung. Aber man darf sich ja gerne weiterbilden auf der einen Seite und auf der anderen Seite darf man auf sein Bauchgefühl hören und sich überlegen, wenn das jetzt nicht mein Pferd wäre, sondern mein Lebenspartner oder meine Lebenspartnerin oder mein Kind oder mein setze ein, was dir wertvoll ist, würde ich so mit diesem Wesen umgehen wollen. Und ich hoffe, wir sind uns alle darüber einig, dass da nur ein ganz klares Nein kommen kann. Ich finde das auch ganz interessant, ne, wenn wir uns zum Beispiel die Definition der WHO von Gewalt anschauen, dann geht es dann natürlich um Druck, um Schmerz, aber eben auch um das Ausnutzen von Machtverhältnissen, auch das wäre ja in diesem Fall relevant, und auch um emotionale Gewalt, auch das wäre ja in diesem Zusammenhang relevant, das fährt es uns ja quasi ausgeliefert, und auch um soziale Gewalt, also alles, was dann da am Ende des Tages zugehört. Und ich finde, wir dürfen das in dem Kontext auch mal benennen. Wir dürfen das in diesem Kontext benennen. Wir dürfen sagen, wir wissen, Pferde haben ein Bewusstsein, Pferde haben Emotionen. Wir können über Animal Welfare sprechen. Wir können darüber sprechen, dass wir mehr positive Kontakte uns wünschen als negative und dass das a life worth living macht. Und immer wenn wir uns darüber bewusst sind, dann sind solche Methoden oder alle Methoden, die sich Gewalt bedienen, egal was für ein Sugarcoating, auf Englisch sagt man schönreden, egal was für ein Sugarcoating wir obendrauf machen, und wie wir uns vor uns selber rechtfertigen, es ist und bleibt Gewalt. Natürlich sehen wir hier kognitive Dissonanz in Echtzeit am Ende des Tages. Und hier schließt sich dann der Kreis auch zur letzten Episode. Wenn also mein Selbstbild lautet, ich bin ein guter Reiter, ich liebe mein Pferd, ich würde ihm nie etwas tun. Und das, was ich noch viel öfter höre, es ist ja nur zu seinem Besten. Dann passiert sowas wie im Video. Und wir haben ja auch hier gehört, dass der Kollege, der betroffen war, in der Woche nachher verschiedene Statements, also nicht nur die Verbände verschiedene Statements abgegeben haben, sondern er auch selber verschiedene Statements abgegeben hat, gesagt hat, ja, er müsste ein besseres Vorbild sein. Was ich ganz interessant finde, also vielleicht war der PR-Berater im Urlaub, auch das ist eine Möglichkeit, aber die Rechtfertigung von, er müsste ein besseres Vorbild sein oder er würde sich in Zukunft bemühen, ein besseres Vorbild zu sein, auch das finde ich ein kleines bisschen wild. Denn das bedeutet, er ist sich dem Pferd gegenüber überhaupt keiner Schuld bewusst. Er ist sich überhaupt gar nicht darüber bewusst, was er seinem Pferd eigentlich angetan hat. Und jetzt sehen wir es mal so, wie es ist, ne? Der wird jetzt nicht wahrscheinlich eine neue Zügelführung auf einem großen Turnier ausprobieren. Und offensichtlich haben ja auch das hat mich ein bisschen gerissen, also weder die Ring-Stewards noch das Publikum außenrum haben ja reagiert. Hat ja keiner was gesagt. Auch das ist Teil seiner Rechtfertigung. Da sind wir wieder bei der kognitiven Dissonanz, ne? Hat ja keiner was gesagt, kann ja nicht so schlimm gewesen sein. Finde ich eine wilde Nummer. Aber in solchen Momenten haben wir dann natürlich auch nur, wenn also unser Selbstbild ist, ich bin ein guter Reiter, dann haben wir natürlich nur diese zwei Möglichkeiten. Wir passen unser Verhalten an oder wir biegen uns die Realität so lange zurecht, bis sie wieder passt. Und leider nein, entscheidet sich der Pferdesport regelmäßig für Option Nummer 2. Das sehen wir am Fall der No Blood Rule und das sehen wir an solchen Geschichten. Und dann kommen immer wieder die Rechtfertigungen dafür. Das ist die Kunst des Reitens oder Kontakt muss ja sein. Das gehört irgendwie zur Ausbildung. Das war nur ein Moment. Oder auch gern genommen, das Pferd muss da gerne mal durch. Ja, nee, tut's nicht. Die gute Nachricht ist, wir werden Wir werden immer mehr, die sich ganz klar auch positionieren und sagen, nein, das werden sie nicht. Und was mich besonders gefreut hat, war ein wunderschöner Post von der lieben Marlit, von der lieben Marlit Wendt, die viele gute Beispiele dafür gebracht hat, was man mit Schlauchzügeln alles Sinnvolles tun kann. Sie zum Beispiel als Wäscheleine einsetzen. Fand ich eine hervorragende Idee. Ich hatte dann noch so ein paar andere Ideen. Ich glaube, eine ihrer Ideen waren auch Hundeleine, fand ich auch großartig. Ich hatte auch überlegt, ob man sie eventuell als Ersatzzaun einsetzen kann. Falls die Stromlitze mal runterfällt oder so, könnte so ein Ersatzzaun, den man in der Tasche hat, ganz sinnvoll sein. Man kann ganz schöne Halsringe daraus basteln, habe ich gehört. Kann man übrigens auch aus Martingall, aus einer Martingall machen. Das Leder ist meistens ganz schön und wenn man die extra Bammelriemen, die ja sonst so ein bisschen stören, abnimmt, hat man einen fantastischen Lederhalsriemen, der auch unterm Hals noch ein kleines bisschen breiter ist, so für bessere Druckverteilung und so. Finde ich erstmal einen guten Ansatz. Da könnten wir viele sinnvolle Dinge mitmachen. Wir könnten auch mit Schlaufzügeln, das wäre jetzt zum Beispiel was für diejenigen von uns, die Kinder haben. Meine Tochter könnte da mit Sicherheit super Seil mitspringen. Und man könnte zum Beispiel auch, habt ihr das auch als Kinder gemacht? Wir haben immer hier so mit diesen Metalldosen rechts und links und dazwischen Telefon gespielt. Ich glaube, auch dafür würden Schlauchzügel sich großartig eignen. Also wir hätten jetzt für alle, die noch Schlauchzügel in der Sattelkammer haben, hätten wir hier viele sinnvolle Verwendungsmöglichkeiten. Und unter keiner würde das Pferd leiden. Das ist doch schon mal eine gute Idee. Jetzt lass uns aber doch mal auf der anderen Seite gucken, wenn wir, weißt du, ich bin immer nicht dafür, Dinge zu verurteilen, wenn wir auf der anderen Seite keinen passenden Lösungsansatz dafür haben, wie wir es besser machen können. Zu sagen, das ist alles Kacke, ja, das ist ja einfach. Aber zu sagen, von was sind denn die Optionen, die wir so in der Jackentasche haben, wie es schöner werden könnte, da wird es schwierig. Also, was ist denn dann gutes Reiten? Und ja, da sind wir wieder an dem Punkt von, das kommt total darauf an, welcher Reitweise und damit auch welcher Religion du folgst. Aber kleiner Spoiler, es ist eigentlich gar nicht so subjektiv. Das wird jetzt vielleicht ein ganz kleines bisschen unbequem, aber du hörst ja freiwillig zu. Also lass uns mal loslegen. Der Satz gutes Reiten bedeutet nämlich erstmal gar nichts. Das ist ein Containerwort, das jeder anders definiert und das jeder eben entsprechend seiner Reitreligion nach definiert. Und deshalb ist das auch das perfekte rhetorische Pflaster für alles, was wir nicht genauer benennen wollen oder eben können. Wenn wir aber aus wissenschaftlicher, biomechanischer, ethologischer, physiologischer Perspektive auf gutes Reiten gucken, dann ist das eigentlich gar nicht mehr subjektiv. Dann ist das messbar, sichtbar und physiologisch überprüfbar. Was können wir denn messen? Und was können wir denn sehen? Und was ist physiologisch überprüfbar? Es ist natürlich jetzt relativ einfach zu sagen erstmal, und das ist Totschlagargument, was ich immer wieder höre, das Pferd muss gerade sein und im Gleichgewicht und zwar ohne Zwang. Ja, wer definiert das denn? Ja, und da kommen wir wieder in den Bereich von Zahlen, Daten, Fakten. Finde ich irgendwie großartig. Und dann sind wir uns alle einig, dass wir Rollkur Kacke finden. Aber was bedeutet das denn in der Umkehrperspektive? Für mich würde das bedeuten, wenn wir über sichtbar sprechen, würden wir erstmal darüber sprechen, dass das Pferd zum Beispiel kein Schmerzgesicht zeigt. Ja, das ist einer der einfachsten Indikatoren, die wissenschaftlich validiert sind, wo sich viele kluge Menschen darüber Gedanken gemacht haben. Da gibt es verschiedene Schmerzskalen. Eine haben wir als Freebie bei uns im Shop. Den kannst du dir über die App runterladen, kannst du dir auch über den Shop runterladen. Da geht es um das Schmerzgesicht nach Della Costa. Wir könnten auch sichtbar und sichtbar messbar uns anschauen, zum Beispiel die 24 Behaviors von Sue Dyson. Da ist man allerdings oft so erstaunt, wie viele dieser Indikatoren die Pferde noch relativ, also nicht zeigen, obwohl sie eigentlich schon in ziemlich großer Not sind. Trotzdem mag ich mit diesen beiden Messwerkzeugen zu arbeiten, denn 6, das ist die Zahl der verschiedenen Equifax, die für, also der verschiedenen Gesichtsausdrücke und Gesichtspartien, die wir beurteilen können müssen, um ein Stress- oder Schmerzgesicht zu erkennen und auch zu benennen. Bis 6 schaffen die meisten von uns zu zählen. Und für die ganz Fortgeschrittenen gibt es dann eben die 24 Behaviors bis 24. Und in diesen 24 ist das Pain Face oder die verschiedenen Indikatoren fürs Pain Face ja schon mit drin. Das heißt, du musst noch 18 zusätzlich lernen. Auch das schaffen die meisten von uns noch ganz gut. Ich glaube, bis 24 zählen, das ist irgendwie erste, zweite Klasse in der Grundschule, meine Tochter schafft schon bis 20, die ist jetzt 5, die geht noch in den Kindergarten. Das also, ja, und auch das ist was ich immer wieder höre, wenn ich Fortbildungen gebe, wenn ich Trainerfortbildungen gebe vor allen Dingen. Und dass die Kollegen sagen, ja, aber das ist so viel an Wissen, was wir uns da auf die Kappe schaufeln müssten, das können wir überhaupt nicht schaffen. Ja, wenn du meinen Wissensstand erreichen willst, dann musst du ein paar Jahre dich damit beschäftigen und dann musst du dich jeden Tag damit beschäftigen und dann musst du dich selber immer wieder kritisch überprüfen und dann musst du üben und das sind die Norweger sagen, der Ich Barbare, it's not only, das ist nicht, it doesn't go without saying, das ist nicht nix. Aber bis 24, ich finde, das können wir jetzt jedem, der ein Pferd im Stall stehen hat und der gegebenenfalls auch ausrechnen muss, wie viel Futter braucht der und wie funktioniert so ein Trainingsplan und so. Ich glaube, bis 24 zählen, das können wir jedem zumuten. Das sollten wir schaffen. Und wenn wir 24 nicht schaffen, dann mindestens die 6 vom Schmerzgesicht. Das wäre schon mal ein ziemlich guter Marker. Diese physiologischen Zeichen sind erstmal sowohl sichtbar als auch messbar. Was könnten wir uns noch angucken? Wir könnten uns die Pulsfrequenz angucken und wir wissen alle, dass wenn der Puls auf einmal bei einer relativ moderaten Belastung, dass wenn der Puls auf einmal Höhen erreicht und über 150 schießt und sich nicht mehr beruhigt und sich lange nicht mehr beruhigt, dass wir hier über Schmerzpuls reden. Das geschulte Auge, das gelernt hat, Ganganomalien zu sehen, nicht Lahmheiten, sondern Ganganomalien. Wir sehen nämlich viele Pferde, die total ganganormal sind, obwohl die niemals lahm waren. Das heißt also mit dem Wissen über Ganganomalien, deswegen ist das auch ein großer Teil unserer Trainer-Masterclass. Das ist so unglaublich wichtig, denn wir fangen damit einfach nochmal Pferde früher ab, bevor die auf drei Beinen hüpfen. Und wir fangen die Wir fangen manchmal das Problem ab, bevor es ein Problem wird. Und ansonsten können wir oft viel globaler sehen, welche Bewegungseinheit ist hier betroffen und dann in Kommunikation mit dem Pferdebesitzer und mit dem Tierarzt wirklich, wirklich schön eingreifen. Und das gilt natürlich, diese Ganganomalien, die gelten jetzt nicht nur für Schmerzverhalten, sondern im Sinne von irgendwas ist kaputt, sondern die gelten natürlich auch fürs Training und für Trainingsgrenzen. Das heißt also, wenn ich Ganganomalien kann, und ja, das ist ein bisschen komplex, das zu lernen, wenn ich also viel mehr können möchte, als sagen möchte, das ist scheiße und hier haben wir ein Schmerzgesicht, das ist zu viel, kommen wir irgendwann über die Ganganomalie nicht hinaus. Müssen wir uns mit beschäftigen. Kann ich verstehen, das muss sich ja nicht jeder in dem Bereich spezialisieren, aber wenn man das will, ja, dann muss man das. Was ist denn noch physiologisch? Was ist denn noch physiologisch überprüfbar? Wir könnten und vor allem auch messbar. Da könnten wir uns zum Beispiel auch mit Stressindikatoren beschäftigen. Jenseits vom Schmerzgesicht gibt es ja auch noch so ein paar andere Stressindikatoren. Wir hätten da zum Beispiel die harte, feste Maulpartie, der harte Rücken, die Atemblockade, ja, oder auch Pferde, die so machen, wegdrücken oder weglaufen, und auch diese typischen Vermeidungsreaktionen. hat das Pferd zu viel Stress, dann ist es ja auch, wir erinnern uns jetzt hier über die Korrelation von Emotionen und Lernen, worüber wir in den letzten Wochen gesprochen haben, dann kann das Pferd ja auch gar nicht mehr zuhören und gar nicht mehr reagieren, sondern das Nervensystem ist in einem Überlebensmodus und alles ist irgendwie wild. Wie kommen wir jetzt als allererstes aus der Nummer wieder raus? Nun, einerseits bedeutet das, und das ist etwas, was wir in der Reitkunst wirklich, wirklich gut können und gut manifestiert haben, und das ist Lernphysiologie. Die Hilfen sind logisch, verständlich und lernphysiologisch sauber voneinander getrennt und werden dann auch wieder miteinander verknüpft. So ganz simple Dinge. Wir brauchen da jetzt gar nicht bei der Piaf anfangen, da wird es schon relativ komplex, die Sprache, die Reiter und Pferd miteinander aufgebaut. Aber so ganz simple Dinge. Ich kann nicht gleichzeitig treiben und halten. Ich kann nicht gleichzeitig sagen, ich fordere hier irgendwie mehr und bestrafen für das Verhalten, das das Pferd mir anbietet. Ich kann nicht gleichzeitig ein Pferd jenseits seiner Grenzen reiten und ein Verhalten kurieren, das ist völliger Quatsch. Also, dass das nicht miteinander zusammengeht, das sollten wir doch irgendwie verstehen. Das Pferd kann nur eine Botschaft gleichzeitig verarbeiten. Und am Ende des Tages sollten alle Botschaften, also alle Hilfen, die wir geben, immer zurück in den Sitz führen, damit dann der Sitz nur noch eine einzige Hilfe geben muss und das Pferd dieser folgen kann. Wenn wir mehrere Hilfen gleichzeitig geben, dann haben wir ein Verständigungsproblem, ein ganz echtes Verständigungsproblem, und wir bringen die Pferde vor allem oft in ganz große Not, weil die überhaupt gar nicht mehr wissen, gegen welche Hilfe, also welche Hilfe soll ich denn jetzt ignorieren und welcher Hilfe soll ich folgen? Und das ist natürlich ein Riesenproblem. Und immer wenn wir darüber reden, dass wir eben über die sozioemotionale Ebene, also über Beziehung, über Kommunikation, über Stressreduktion, über Ernährung, eine Verbesserung der Lebensqualität und gegebenenfalls auch von Schmerz von 35% kriegen können, wenn es optimal läuft, muss man sich immer wieder auf der Zunge zergehen lassen. 35% ist nicht nichts. Dann müssen wir im Umkehrschluss auch sagen, das kann natürlich auch in eine negative Richtung kippen. Und je höher das Stresslevel ist, desto empfänglicher ist das Pferd oder desto stärker reagiert das Pferd dann eben auch auf negative Reize und desto schlimmer, in Anführungsstrichen, ja nicht in Anführungsstrichen, desto schlimmer ist das dann eben auch für das Pony selber. Gutes Reiten heißt also für mich, wir bringen das Pferd weder emotional noch physisch in Not. Das sollte erstmal die Voraussetzung für gutes Reiten sein. Es geht gar nicht so sehr darum, ich verbessere den Ist-Zustand, wie weit man den verbessern kann, das ist eine ganz andere Frage, sondern es geht erstmal darum, wir bauen eine gute Kommunikation auf, wir bringen das Pferd weder emotional noch körperlich in Not. So, vielleicht musst du jetzt an der Stelle hier schon mal einmal kurz auf Stopp drücken und die Informationen verarbeiten, die wir bis hier besprochen haben. Jetzt machen wir ein neues Kapitel auf, denn jetzt gucken wir uns mal unsere Goldnuggets an und gucken uns mal an, was wir evidenzbasiert aus der Wissenschaft uns borgen können an Parametern, an denen wir uns orientieren können. Da wurden nämlich, und wie üblich, verlinken wir das natürlich auch im Newsletter. Du darfst also immer, überlegen, auch dich für den Newsletter, jetzt habe ich kurz meinen roten Faden verloren, dich für den Newsletter anzumelden, denn da spielen wir oft die ganzen Zusatzinformationen aus, die ihr hier im Podcast bekommt. Da haben wir dann nochmal die Möglichkeit, das eine oder andere Detail zu besprechen oder euch auch die Studien zu schicken, oder ich verlinke da ganz gerne die Studien, auf die wir uns hier beziehen, denn ich finde das beim Podcast immer ganz wichtig, dass das auch angenehm zum Anhören ist und wir nicht nur mit Daten um uns rum schmeißen, dann macht das nämlich beim Hören keinen Spaß mehr. Aber ich gebe die Daten total gerne raus, das ist nämlich kein Geheimnis und die schicken wir dann jeden Freitag über den Newsletter mit. Also, lass uns mal eben eintauchen. Was wissen wir denn aus der Wissenschaft? Und da geht's dann um die Messbarkeit. Das ist mein erster Punkt. Um die Messbarkeit von Rein Tension, also Zügelzug, Zügeldruck, Zügelspannung vielleicht. Und die ist messbar und die ist oft deutlich höher, als du denkst. Also erstmal müssen wir kurz das Wording klären. Das wird nämlich gemessen in Newton. Müssen wir uns mal angucken. Und das wurde also gemessen. Und da gibt es mittlerweile verschiedene Studien zu, die sich auch aufeinander beziehen. Und das ist genau. Und ja, gegenseitig die Gedankenfäden quasi weiterführen. Und das ist ganz interessant. Im Alltag, da wurde ein relativ geringer Zügelzug in Newtonmetern gemessen von 10 bis 30 Newton. Das hört sich jetzt erstmal nicht so viel an, geht auch noch gerade irgendwie, ist aber vielleicht schon, ja, zumindest der obere Grenzwert, der ist schon relativ unangenehm fürs Pferd. Was jetzt hier nicht beleuchtet wird, zumindest nicht in diesem Zusammenhang, wir werden uns auch noch über Konfliktverhalten unterhalten, allerdings nicht im Podcast heute, sondern das machen wir in der nächsten Folge. Wir werden uns mal über Zügeldruck, Schmerz und Konfliktverhalten unterhalten. In dieser Folge gucken wir uns jetzt erstmal tatsächlich nur die Newton an und das ist dann am Ende des Tages die Grundlage für das, was wir oben drauf basteln. Also 10 bis 30 merken wir uns, ohne jetzt zu wissen, wie viel oder wenig das ist. Was wir auch nicht wissen, wenn wir diesen Wert angucken, ist, was für ein Gebiss ist da drin, hat das Gebiss gepasst und so weiter und so weiter. Was wir auch nicht wissen, wenn wir diese Werte sehen, ist, was hat das Pferd ansonsten noch an Konfliktverhalten gezeigt. Das heißt also, wenn ich immer sage, Kontext ist King, ist das jetzt nicht so ganz einfach, das zu bewerten. Ist es jetzt viel oder ist es wenig? Und wie hat das Individuum diesen Druck gefunden? Also können wir uns zum Beispiel auch vorstellen, dass wenn wir ein Pferd haben, das einem höheren Zügeldruck ausgesetzt ist, dass das eine Art von Meideverhalten zeigen wird, wie zum Beispiel sich einrollen, um diesem Zügeldruck zu entgehen. Trotzdem, ich möchte den Gedanken gerne bei euch anstoßen, das gerne differenziert zu betrachten. Und trotzdem wollen wir jetzt mal ganz eindimensional auf diese Skala und diese Werte schauen. Das Interessante ist nämlich, dass bei Übergängen zum Halten, aber auch zwischen den Gangarten, der Zügelzug in Newton deutlich steigt. Erinnert euch, wir haben gesagt, im Alltag von 10 bis 30 und bei Übergängen, da sind es 50 bis 80 Newton. Und jetzt wird's richtig wild. Bei Konflikten haben wir 120 bis 250 Newton. Das ist also mehr als achtmal so viel, wie der obere Grenzwert in Alltagssituationen. Das war 30. Der Pferdemund ist jetzt nicht unbedingt für so hohe Drücke gemacht. Und das wird relativ schnell klar, wenn wir uns Folgestudien angucken. Da hat nämlich mal eine kluge Gruppe sich angeguckt, die Frau Dr. Kienapfel war zum Beispiel dabei, wie viel Druck Pferde freiwillig wählen. Dazu gab es einen ganz interessanten Versuchsaufbau. Ich würde ja persönlich sagen, Pferde wählen freiwillig, überhaupt gar keinen Druck. Aber das ist natürlich schwierig zu messen. Das heißt also, was die Forschergruppe gemacht hat, war Pferde ohne Reiterkontakt mit locker verschnallten Ausbindern auf die Bahn zu schicken und dann zu messen. Und da wurden Messwerte gemessen zwischen 6 und 12 Newton. Das ist also quasi so ihr Komfortfenster. Das wurde daraus geschlossen. Alles darüber ist ein menschengemachtes Drucklevel. Das höchste Komfortlevel sind also 12 Newton. Und jetzt überlegen wir uns, dass in Alltagssituationen eine Spanne von 10 bis 30 gewählt wurde. Das heißt also, wir sind eigentlich fast immer, wenn wir nicht sehr, sehr gute Reiter sind, die feine Verbindungen am durchhängenden Zügel herstellen können, sind wir eigentlich immer per se schon außerhalb des Komfortfensters. Ich finde, das ist auch etwas, was wir uns so ganz kurz auf der Zunge zergehen lassen dürfen. Der Pferdemund ist ja schließlich auch einer der schmerzempfindlichsten Bereiche des Körpers. Wenn wir es neuroanatomisch betrachten, dann haben wir da auf den Schleimhäuten und so eine sehr hohe Dichte von Nozizeptoren. Wir haben dann an der Außenseite des Kopfes, das ist dann nicht das Gebiss, aber das ist die Verschnallung außenrum, die ja manchmal auch ziemlich Abenteuer ist, den hochsensiblen Trigeminusnerv. Und ganz insgesamt reagiert diese Zone schon auf geringste mechanische Reize. Es gibt sogar Paper, die davon ausgehen, dass alleine das Einlegen eines Gebisses schon einen nozizeptiven Reiz, also einen Schmerzreiz darstellt. Ist das jetzt haltbar, ja oder nein? Keine Ahnung. Damit habe ich mich noch nicht ausreichend auseinandergesetzt. Aber trotzdem finde ich den Gedanken total wichtig, dass wir das nicht normal finden, dass wir da auf jeden Fall ein Gebiss reinlegen und dass wir da auf jeden Fall mit Macht einwirken, um irgendetwas zu korrigieren, sondern dass wir das beim Namen nennen und sagen, wir sind da ganz oft im Bereich der Schmerzreizung. Dazu habe ich auch schon mal einen Podcast gemacht. Da haben wir besprochen, das Thema Bits work because they hurt. Und wenn du den Podcast noch nicht gehört hast, dann würde ich dir an der Stelle empfehlen, da dringend mal reinzuhören. Bis zu 60%, da kommen wir in den nächsten evidenzbasierten Bereich, aller Sportpferde haben akute Läsionen. Nicht nach einer Saison, sondern nach einem Ritt. Da wurden sich Traber angeguckt. Zunge, Laden, Maulwinkel, alles war systematisch betroffen. Und man hat gesehen, dass auch die Kiefer der Pferde deformiert waren. Da gab es eine sehr aufsehenerregende Studie aus Finnland ich glaube, das war 2019. Findet ihr bei uns im Newsletter. Wenn jedes zweite Pferd dieselbe Verletzung an derselben Stelle hat, dann ist das kein Einzelfall mehr. Dann ist das ein Funktionsfehler im System. Tja, was können wir heute für unsere Werkzeugkiste mitnehmen? Lass uns mal gucken, was hier unser persönlicher Kern für heute ist. Denn das, was ich immer wieder höre in Consultings, in Kursen, vor allem aber auch in Compass Calls, das sind die immer gleichen Sätze. Ich will, dass mein Pferd den Rücken hebt. Ich will mein Pferd gesund erhalten. Ich will, dass er sich besser trägt. Ich will seine Bewegung verbessern. Und dann schaue ich mir an, oft in der Ganganalyse, wie die Pferde sich wirklich bewegen und sehe einfach auch, dass viele Reiter sich abarbeiten an Dingen, die überhaupt nicht erreichbar sind, weil die Pferde Schmerzen haben, weil die Pferde eine genetische Läsion haben, weil die Pferde vielleicht zu dick sind, weil die unterernährt sind oder überernährt, auch oft genug. Weil da also diese ganzen Einflussfaktoren von außen draufkommen, die es überhaupt nicht möglich machen, dass das Pferd diese Leistung erbringt. Und dann kommt dazu, dass viele Leute sich einfach, und ich glaube, das ist wirklich einer der Kernfehler im System. Also einmal diese Idee von, ich muss dem Pferd beibringen, wie es zu laufen hat. Denn dann können wir uns jede Ganganomalie, jede Lahmheit schönreden. Denn da muss ich einfach ein besserer Reiter werden, damit das Pferd das lernt. Anstatt zu sehen, dass da irgendein Schmerzvorgang gerade, also irgendwas geht da gerade vor und da muss man mal hingucken und da muss man mal gucken, ob man das behandeln oder rehabilitieren kann oder eben nicht. Aber eben auch ganz viele Leute sich an diesem Irrglauben von der Rücken muss sich heben und abarbeiten und nicht verstanden haben, was ist der Unterschied zwischen dorsomobil und dorsostabil und was ist der Unterschied zwischen passivem Trageapparat und aktiver Bewegungsmuskulatur und wie kann ich das eine oder andere eben positiv beeinflussen? Wie viele Reiter sehe ich täglich, wöchentlich, jährlich von Pferden, deren Hinterbeine den Boden nicht verlassen und wo wir uns immer wieder anhören dürfen, ja, das Pferd ist einfach nur faul. Das ist komplett normalisiert. Das ist aber eigentlich ein kompletter Leistungsausfall der hinteren Funktionseinheit. Das ist überhaupt nicht normal. Fändest du das normal, wenn jetzt jemand durch die Innenstadt geht, von rechts nach links, der sich die Fußspitzen abschleift? Das ist überhaupt nicht normal. Trotzdem haben wir das in unserer Reitersprache komplett normalisiert und dann wird sich an diesem armen, faulen Pferd, das kann nämlich nicht mehr Hü machen, total abgearbeitet und dann auch noch, dann muss der Rücken sich ja heben, der Rücken muss sich stabilisieren und vor allem muss der Rücken sich heben und dann machen wir wilde Übungen, um diesen Rücken zu heben und machen dann ja im schlimmsten Fall mehr Ganganomalie. Wir dürfen also Form und Funktion erstmal nicht gleichsetzen. Wir müssen unterscheiden zwischen Bewegungsmuskulatur und Haltemuskulatur und wir müssen auch unterscheiden von, dass die Idee von Optik, die wir haben, meistens biomechanisch überhaupt nicht korrekt ist. Ja, und das ist dann der Punkt, an dem wir uns entscheiden müssen. Und ich glaube oder wir sehen, Systeme ändern sich nicht von allein und die ändern sich auch, ich glaube nicht, unter Druck und ich glaube nicht mit viel Ärger. Ich glaube, dass wir selber, jeder für uns, mit gutem Beispiel vorangehen können, dass wir Empathie ans Pferd bringen dürfen, aber eben auch Empathie unseren Mitreitern, unseren Mitschülern, unseren Mitstreitern quasi mit entgegenbringen dürfen, um auch Kommunikationskanäle nicht abzuschneiden, sondern zu öffnen. Ich glaube, das ist meine Überzeugung und meine Religion, dass wir, wenn wir Wissen verbreiten, bessere, informiertere Entscheidungen treffen und jeder, der ein Herz hat, sich von der einen oder anderen Praktik ganz selbstständig verabschieden wird. Und ich glaube, dass wir mit Beschämen, mit einem gegenseitigen Beschämen und oft mit dem Finger drauf zeigen, überhaupt nichts erreichen können. Denn dann macht unser menschliches Nervensystem zu und geht in den Fight-or-Flight-Modus. Und dann kommen diese ganzen Grabenkämpfe, die bis jetzt in der Geschichte der Reiterei noch nie irgendwohin geführt haben. Wenn wir also Training, Pferdesport, Reiten neu erzählen möchten, wenn wir diese Geschichte neu erzählen möchten, wenn wir in eine Welt vorwärts wollen mit mehr Bewusstsein und mehr Liebe zum Pferd, dann ist, glaube ich, der allererste Schritt, sich auf der einen Seite zu informieren und auf der anderen Seite liebevoll miteinander umzugehen. Denn erst wenn ich es besser weiß, dann kann ich es auch besser machen. Und ich glaube nach wie vor ganz fest daran, dass die meisten Menschen, die Pferde haben, die haben, weil die die echt gerne mögen und weil es ihnen ein emotionales Anliegen ist, dass es den Pferden gut geht. In diesem Sinne bedanke ich mich bei dir, dass du bis hierhin zugehört hast und dass du Lust hast, und das ist da, wo Equidemia ins Spiel kommt, dass du Lust hast, informierte Entscheidungen zu treffen und dich vor allem selber auch weiterzubilden und weiter zu informieren, denn sonst würdest du unseren Podcast ja nicht hören. Ich habe jetzt für eine ganze Zeit die Compass Calls stoppen müssen. Und zwar, weil wir so von hilfesuchenden Menschen überrannt worden sind, dass ich gar nicht mehr wusste, wie ich das alles bedienen soll. Jetzt haben wir Verstärkung im Team und haben auch die Technik dazu gemeistert. Die Compass Calls sind also ab sofort auch wieder für dich offen. Du kannst dir einen buchen bei mir oder bei meinem Team. Wir sind alle gemeinsam für dich da. Wir hören uns deine Sorgen an und würden dann gemeinsam mit dir oder arbeiten dann gemeinsam mit dir eine Handlungsempfehlung aus und schauen uns an, wie können wir jetzt an der Stelle weitergehen, um tatsächlich im Hinblick auf Equine Welfare was zu verbessern. Und da sind wir natürlich in der glücklichen Situation, dass wir viele Werkzeuge zur Verfügung haben und dass wir neben der Ganganalyse und neben der lernphysiologisch guten Ausbildung auch ganz viel Wissen über Ernährung und über Hufe und über das ganze Ding, was so zu so einem Pferdemädchenleben oder zum Pferdeleben dazugehört. Und dann freue ich mich, dich im Call zu sehen. Und ich freue mich natürlich immer sehr, wenn du uns ein Herzchen dalässt, den Podcast teilst und uns gerne auf Social Media teilst. Das hilft mir wirklich ganz enorm, mehr Menschen zu erreichen und die Pferdewelt Stück für Stück ein kleines bisschen besser zu machen. Ich möchte an der Stelle auch nochmal sagen, wie dankbar ich für die Tausende von Hörern sind, die wir jede Woche haben. Und dafür, wie weit unsere Perspektive, unsere Nachricht mittlerweile in die Welt rausgedrungen ist. Auf eure Kommentare, euer Feedback, eure Ideen freue ich mich wie gewohnt auch, entweder per E-Mail oder über unsere Social-Media-Kanäle. In diesem Sinne wünsche ich euch ein schönes Wochenende und bis nächsten Freitag.